Der zentrale Hebel liegt eigentlich darin, dass Apple-Nutzer, also die Geräte haben, die Hardware haben, sehr treue Leute sind und in diesem System so gefangen sind, dass die nur sehr selten wechseln. Und diese Monopolstellung, also zu entscheiden, wer kommt in meinen App Store, zu welchen Bedingungen, die nutzt halt Apple dazu aus, sich von den App-Herausgebern Vorteile einräumen zu lassen. Ja, das finde ich eine sehr clevere Strategie von Apple, wie die das hinbekommen haben, sich als das datenschutzaffine Unternehmen zu positionieren und daraus richtig viel Geld zu verdienen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute ist mal nicht Politik oder vielleicht Politik nur so ein Stück weit am Rande, was wir mit besprechen. Heute kümmern wir uns um Wirtschaft, um Milliardensummen sozusagen die ganze Zeit und um deren Auswirkung auf unser aller Leben, um Monopole, die entstehen, um ein Kartellthema sozusagen. Und wir kümmern uns um ein Unternehmen insbesondere, was ihr alle schon mal im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand gehalten habt, nämlich um Apple. Und dazu habe ich unseren, ich glaube, man kann schon fast sagen, Stammgast an Bord geholt. Thomas Höppner ist dabei, seines Zeichens Jurist und Kartellrechtsexperte, der sich unter anderem auch schon bei uns geäußert hat zu den Themen Amazon und Google. Zwei super spannende Folgen. Und ja, heute kümmern wir uns um Apple. Lieber Herr Höppner, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, Apple. Ich habe ein bisschen recherchiert, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal so ein grober Überblick. Apple, das Unternehmen, kennt ihr alle, insbesondere wegen des iPhones, was die Kollegen produzieren und verkaufen. Aber die machen ja noch viel mehr. Unter anderem gibt's Uhren von Apple, es gibt Tablets, die man nutzen kann, es gibt den Mac-Rechner, also Computer, alles Mögliche. Apple ist quasi eines der wertvollsten Unternehmen auf der Welt. Phasenweise waren sie sogar das wertvollste. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt, was müsste man bezahlen, um das gesamte Unternehmen Apple zu kaufen. Und an der Börse sind die Kollegen 2.700 Milliarden Euro wert. Das sind 2,7 Billionen Euro. Also riesig groß. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, ihr kennt alle Beiersdorf. Das sind die Kollegen mit der Nivea-Creme. Man müsste ungefähr 100 Mal das Industrieunternehmen Beiersdorf gegen Apple setzen, um den gleichen Wert zu haben. Oder zum Beispiel Siemens, kennt ihr auch alle, noch 27 Mal mehr BMW ist Apple wert als die deutsche Firma Siemens. Ja, ansonsten kann ich vielleicht kurz mal sagen, Apple hat im Q1 2023 rund 95 Milliarden Euro umgesetzt. Davon war das iPhone etwa 50 Milliarden, die Uhren und dieser ganze Kram, der damit dranhängt, waren rund 8 Milliarden. Mit Computern waren es irgendwie gute 7 Milliarden, iPads irgendwie ungefähr 7 Milliarden. Services im App Store haben 21 Milliarden gebracht. App Store ist ein guter Punkt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Das heißt, im ersten Quartal 2023, zumindest laut Presse, Apple 25 Milliarden Dollar verdient. Das ist also ungefähr so wie eine Deutsche Bank könnten die sich dafür kaufen. Und nicht eine Deutsche Bank, sondern die Deutsche Bank. Laut Börsenwert aktuell bei 20 Milliarden Euro. Okay, also große Zahlen, die wir hier haben. Aber ich gehe mal davon aus, Herr Höppner, das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen kartellrechtsrelevant, nur weil jemand groß ist, wird man da ja nicht sagen, die sind böse. Was sind dann so grundsätzlich die Voraussetzungen, die Sie sich angucken, wenn Sie sagen, da ist jemand marktdominierend? Da irgendwie muss vielleicht das Kartellamt mal tätig werden. Da gibt's eine Monopolstellung oder ähnliches. Gibt's da so 3, 4, 5 Kriterien, wo Sie sagen, die treffen auch auf einen Apple zu?
Also Sie haben das richtig zusammengefasst. Im Kartellrecht ist Größe für sich kein Problem. Eine marktbeherrschende Stellung oder selbst ein Monopol zu haben, ist nicht verboten. Verboten ist nur, diese Stellung zu missbrauchen. Und es gibt verschiedene Kriterien, wann so ein Missbrauch von Marktmacht vorliegt. Vereinfacht gesagt, wenn man halt Verhaltensweisen praktiziert, die kein anderer am Markt, der nicht solche Stellung hat, praktizieren könnten und die vielleicht wirtschaftlich auch überhaupt keinen Sinn machen, außer man will damit den noch verbleibenden Wettbewerber vom Markt verdrängen. Dann schaut man sich halt diese Verhaltensweisen an Und dann gibt es zwei Kategorien. Einmal so Praktiken, die darauf abzielen, Wettbewerber wirklich aus dem Markt zu jagen, also loszuwerden. Und andere Verhaltensweisen, so Ausbeutungsmissbräuche nennen wir die, die darauf abzielen, die Macht monetär zu missbrauchen, dass man also aus den wenigen Kunden dann noch das letzte Cent rausquetscht, also seine Rendite und seine Monopolgewinne immer mehr maximiert.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, was wir mal hatten. Bei Amazon zum Beispiel ist es halt so, dass Dritthändler, die über die Amazon-Plattform verkaufen, dass es da kartellrechtlich problematisch ist, wenn Amazon sozusagen die Konditionen zu 100% vorgibt und quasi dem Händler gerade noch so viel Luft lässt, dass er davon leben kann.
Bei Apple gibt es dafür auch klare Parallelen. Ein Hauptgebiet ist dort der App Store. Der App Store ist ja eine zentrale Vertriebsplattform. Dafür hat Apple ein Monopol. Man muss über den Apple App Store laufen als App-Herausgeber, um Kunden von Apple zu erreichen. Und diese Monopolstellung, also zu entscheiden, wer kommt in meinen App Store, zu welchen Bedingungen, die nutzt halt Apple dazu aus, sich von den App-Herausgebern Vorteile einräumen zu lassen, in Form von hohen Provisionen, die nicht mehr mit den Kosten im Einklang stehen, oder in Form von sonstigen Bedingungen, die eben Apple Vorteile in seinem Ökosystem verschaffen.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mir mal die Marktanteile, die Apple so mit den einzelnen Produkten hat, angeschaut. Das sind so Daten, basierend auf meiner persönlichen Recherche. Deshalb bitte nicht auf den letzten Prozentpunkt und den letzten Euro festlegen. Aber vom Grundgefühl habe ich so im ersten Moment gedacht, naja, so richtig dominierend scheinen die nicht zu sein, weil wenn es irgendwie um Internetbrowser geht, dann liegen sie bei irgendwie gut über 10%. Also der Safari, der auf dem Telefon ist und auf den Mac-Rechnern, bei den Smartwatches, also Apple Watch und Co., haben sie ungefähr so die Hälfte scheinbar als Marktanteil. Da wird man schon sagen, okay, das ist eine ganze Menge. Spannend ist der von Ihnen angesprochene App Store. Nach meiner Recherche hat Apple 2022 damit irgendwie rund 85 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ist ja schon irgendwie durchaus, ja, um das nochmal irgendwie zurückzuzeigen, das ist ungefähr viermal die Deutsche Bank im Wert sozusagen. Das haben die damit an Umsatz gemacht. Interessant ist halt, dass sie ja aber bei den Telefonverkäufen so ungefähr irgendwo zwischen 15% und 20% Marktanteil liegen. Das heißt, die verkaufen eigentlich deutlich weniger Telefone, aber mit dem App Store machen sie irgendwie mehr Umsatz als die Wettbewerber, zum Beispiel Google Play. Und kann man sagen, wenn ich eine App produziere, meinetwegen eine Spiele-App, dann muss ich eigentlich in diesem App Store von Apple vorkommen, weil sonst mache ich gar kein gutes Geschäft. Und ist das einer der Gründe, warum Sie da so genau drauf gucken?
Zunächst einmal zu den Zahlen. Man muss da ganz genau hinschauen. Und zwar gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen dem Anteil an verkauften Geräten, also Stückzahl. Da liegt tatsächlich das iPhone weltweit nur bei 15-20%. Das ist aber weltweit, weil im Großteil der Welt eben sehr auf den Preis geachtet wird und Android-Geräte vorzukommen. In den reicheren Industrieländern hingegen ist schon der Anteil beim Stückkauf deutlich höher, liegt in Deutschland, Europa zwischen 25-30%. Noch erheblicher ist dann aber der im Kartellrecht eigentlich primäre Maßstab, nämlich der Umsatz. Weil die iPhones einfach viel teurer sind, ist gemessen am Umsatz mit Smartphones in Europa und Deutschland der Anteil von Apple bei 50-55%. Also klar, schon in der Schwelle der Marktbeherrschung und ebenso Marktbeherrschung bei Smartwatches und bei Tablets. Also die drei Hardware-Komponenten, ja sehr bedeutsame im Bereich mobiler Geräte, dort haben wir bei Apple gemessen am Umsatz also Anteile um die 50% und über 50%, was klar im Bereich der marktbeherrschenden Stellung ist. Und das sind nur, ich nenne es mal die Primärmärkte, also primär wird das Geld hier mit der Hardware verdient. Das macht ungefähr 80% der Gesamtumsätze bei Apple aus. Aber ein wachsender Bereich sind diese Sekundärmärkte, also Umsätze, die man als von Apple generieren kann über den Vertrieb von Diensten oder Werbung auf den bereits verkauften Geräten. Und dort hat natürlich Apple tatsächlich ein Monopol auf seinen eigenen Geräten, gibt es sein eigenes Betriebssystem vor, iOS, ein anderes kann darauf nicht laufen, und den eigenen App Store vor, über den halt auch Apple allein entscheidet. Und da kann man dann als aus Apples Sicht dann nochmal zusätzlich Geld verdienen. Und weil eben der Verkauf von mobilen Geräten ein bisschen stagniert, ja, jeder hat jetzt schon zumindest in Industrieländern sein Gerät, manche auch schon zwei, aber das ist jetzt nicht mehr so, als wenn die Wachstumsraten noch dieselben sind wie vor einigen Jahren. Es ist natürlich für Apple besonders interessant, in diesem Servicebereich, diesen Sekundärmärkten, die neuen Wachstumsschübe zu haben. Dass es also auch egal ist, wenn jetzt nicht mehr so viele Prozente mehr an Geräten verkauft werden insgesamt, aber dass man an jedem Gerät einfach mehr verdient. Ne? Nicht nur, weil die teurer werden, sondern weil dann auch über die Geräte immer mehr Dienste, Abos und Werbung verkauft wird, an denen Apple dann jeweils nochmal mitverdient.
Ja, so ein bisschen plakatives Beispiel ist so ein bisschen wie in der Diskothek, irgendwie man bezahlt Eintritt, also man kauft das Telefon und da drin wird häufiger deutlich mehr Geld ausgegeben für Getränke, ja, als dass man irgendwie einen Eintritt bezahlt hat. Sprich, Kunden, die einen iPhone kaufen, geben im Durchschnitt nochmal einen sehr, sehr großen Betrag auch über Zeit mit diesem iPhone aus. Also sprich, sie laden sich eine App runter, weiß ich nicht, Meditations-App, die kostet halt 3 Euro. Und wahrscheinlich kriegt Apple dann davon einen Euro ab, sozusagen.
Ja, da gibt es sogar also präzise Zahlen. Ich habe hier mal eine vor mir liegen. Zwischen Januar 2019 und Juni 2021, also ungefähr anderthalb Jahren, hat im Durchschnitt jeder Apple-Nutzer zusammengenommen über $600 ausgegeben für Erwerbe in Apps oder In-Apps-Käufen. Also das sind so Ausgaben, die man über das Gerät tätigt, ja, 600, ungefähr kann man sagen 500 im Jahr, im Durchschnitt. Das ist natürlich eine erhebliche Summe, wo man nochmal zulangen kann, und ich hatte vorhin den App Store angesprochen, da verlangt halt Apple eine Gebühr von 15-30% an den Erlösen, die also eine App generiert, die über den Apple App Store vertrieben wird. Ja. Kann eine ganze Menge werden.
Also ein paar hundert Dollar ist ja schon mal irgendwie eine ganze Menge, die man übers Telefon ausgibt. Und wenn Sie jetzt sagen 15-30%, gibt es dann eine gewisse Transparenz, wie viel man zahlen muss als Anbieter einer App oder eines Services, wenn man im Apple App Store sein will? Oder ist das ein bisschen auch ein Glücksspiel für mich als Anbieter einer solchen App?
Na, es gibt relativ pauschale Sätze, worin auch ein Problem liegt. Bei werbefinanzierten Apps gibt es keine Beteiligung, da verdient Apple nichts dran. Deshalb ist es Apple auch so ein bisschen Dorn im Auge. Aber bei allen abonnementbasierten Apps, wo also das Herunterladen der App Geld kostet oder jeder Erwerb in einer App, die In-App-Käufe, nochmal Geld kostet, dort verlangt Apple eben einen Satz von 15-30% als so eine Art Vermittlungsgebühr. Das ist auch transparent, wird pauschal berechnet, und da sagen natürlich einige, das kann nicht sein, wenn du einmal den App Store bereitgestellt hast und dann lädt jemand einmal runter und dann verdienst du ein Leben lang an diesen Kunden eben immer deine bis zu 30%, obwohl der auch sonst irgendwie uns heruntergeladen hätte oder über den Browser gekommen wäre oder dergleichen. Das ist nicht mehr sachgerecht, dass dieser einmalige Vorgang des Herunterladens dich jetzt dazu berechtigt, ein Leben lang von diesem Nutzer da 15-30% einzustreichen.
Das heißt, auch um es da nochmal plastisch darzustellen, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, so eine Abnehm-App oder so, Tracking-App für mein Essen nutze, die kostet irgendwie 20 Euro im Jahr, und das macht man so ein paar Jahre, und jedes Jahr bekommt Apple dann irgendwie so zwischen 3 und 6 Euro ausgezahlt von dem Anbieter dieser App. Also im Prinzip, ja, ist das so. Man kann aber nicht sagen, ob es jetzt 15, 20, 25 oder veröffentlicht Apple eine Liste, so nach dem Motto, wenn es jetzt irgendwie Ernährungs-Apps sind, dann sind es 17,5%, und wenn es irgendwie Fitness-Apps sind, dann sind es 28%. Weil das muss ja für die Anbieter dieser Produkte durchaus entscheidend sein, auch in der Preiskalkulation, wie viel kann ich für meine App pro Jahr nehmen, was akzeptieren Endkunden, wie viel brauche ich, um meine Kosten zu decken, und in den Kosten ist neben der Programmierung ja dann immer auch ein großer Faktor, wie viel muss ich an Apple abgeben.
Ja, die Preislisten sind denen also einsehbar. Wer da vorher wissen will, was ihn kosten wird, der kann das einsehen und dementsprechend dann auch seine Preiskalkulation darauf ausrichten. Heißt aber dann gleichzeitig auch, dass diese höheren Vermittlungsgebühren dann von vornherein auf die Abo-Gebühren aufgeschlagen werden. Am Ende zahlen wir als Nutzer also den Preis, den Apple sich da einräumt.
Ja, Sie haben einen Punkt, der mir gerade ins Gedächtnis gekommen ist, als Sie begonnen haben zu erläutern, wie Apple sozusagen, an welchen Stellen Apple das Geld verdient. Sie sagten, werbefinanzierte Apps, da hat Apple nichts davon. Jetzt würde ich mir mal so vorstellen, wenn ich bei Apple sitzen würde und sehen würde, wie der Börsenkurs sich von dem Meta, Facebook, Instagram und Co. in den letzten 12 Monaten positiv entwickelt hat, dann wäre ich sauer als Apple, weil die machen irgendwie, sind wahrscheinlich die top runtergeladenen Apps, Instagram insbesondere, oder auch eine TikTok, leben von Werbung und Apple hat da gar nichts von. Das ist ja irgendwie für Apple ein großes Problem, oder?
Ja, dazu gibt es natürlich mehr Sachen zu sagen. Erstens ist ja eine Entscheidung von Apple, wie die jetzt die Gebühren verteilen und berechnen. Aber natürlich hat Apple auch direkt dagegen gesteuert und hat sich gedacht, okay, dann muss ich also diese werbefinanzierten Apps ein wenig dazu animieren, doch umzustellen auf bezahlte Apps, indem ich dieses ganze Werbemodell schwäche und das Abo-Modell stärke, sodass mehr Leute auf Apps umstellen, mehr Geld über die Apps fließt und dann automatisch ich mehr Vermittlungsgebühren bekomme. Das wird ja auch als einer der Hauptmotive gesehen, warum Apple im Jahr 2021 ein Programm umgelegt hat, das nennt sich Apple ETT, App Tracking Transparency Framework, womit es also deutlich schwieriger wurde, effektiv auf Apple-Geräten Werbung zu schalten und gleichzeitig die Attraktivität von Abonnements zunahm, woran wieder Apple halt Geld verdient, was, glaube ich, die Reaktion ein wenig darauf war, was sie da geschildert hatten. Sie gesagt haben, wie können wir eigentlich daran partizipieren? Ja, wir machen einfach das ein bisschen unattraktiver und machen Abo-Systeme attraktiver.
Ja, kann man dann sagen, aus der, ich sag mal so, Verbraucherschutz- und Kartellrechtsperspektive ist bei Apple tatsächlich das größte Problem sozusagen der App Store, alles was darin passiert, ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass Apple seine Marktmacht ausnutzt. Ist das so Ihre Perspektive? Also Apple sagt, irgendwie hat großen Einfluss darauf, was Kosten Apps, kostenpflichtige Apps, die in dem App Store vorhanden sind. Sie haben auf die Kalkulation von Anbietern dieser Apps einen großen Einfluss und sie funken sozusagen auch in das Geschäft der großen Werbekonzerne wie zum Beispiel einem Facebook, wirklich Meta, rein, weil sie einfach die Macht haben, Daten zur Verfügung zu stellen oder auch nicht. Vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, warum Daten auch im Werbegeschäft so wichtig sind. Aber grundsätzlich könnte man sagen, der App Store von Apple ist sozusagen deren, ja, Schild und Schwert sozusagen in der Marktdominanz oder beim Erreichen der Marktdominanz.
Ja, das ist im Wesentlichen richtig, weil der App Store einfach das zentrale Vertriebssystem für Apps ist und mit Zunahme mobiler Geräte und der Ablösung des normalen Aufrufs von Webseiten über Browsern hin zu der Nutzung von Apps halt der App Store immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ich würde aber noch einmal früher angreifen und sagen, der zentrale Hebel liegt eigentlich darin, dass Apple-Nutzer, also die Geräte haben, die Hardware haben, sehr treue Leute sind und in diesem System so gefangen sind, dass die nur sehr selten wechseln. Auch wegen der hohen Anschaffungskosten der Geräte, wegen der höheren Kosten, die sie verlieren würden, wenn sie das Gerät wechseln. Das sind also Nutzer, die kann man nur über dann das Apple-Gerät erreichen. Und weil das Apple weiß, macht sie den Zugriff auf diese Nutzer für alle anderen Unternehmen, die Nutzer erreichen wollen, eben sehr teuer. Ja? Und da ist der App Store ein zentraler Hebel, aber auch schon vorher auf der Ebene des Betriebssystems kann Apple eine Menge anstellen, indem sie sich zum Beispiel selber seine eigenen Dienste im Betriebssystem vorinstalliert. Also sagen, also jeder, der mein Gerät bekommt, hat automatisch schon mal über das Betriebssystem meine zentralen Cash-Cow-Apps und da schalte ich schon mal den Wettbewerb komplett bei raus, sondern mache mich da schon mal als Monopolisten vorne weg. Das läuft also schon vor der Ebene des App Stores. Und dann, klar, haben Wettbewerber die Chance, im App Store vielleicht dagegen zu halten und zu sagen, lad mich doch mal hier runter. Aber auch das lässt sich dann Apple vergüten, indem sie sagen, erstmal, bis man dich findet, musst du mir hier erstmal Werbung zahlen. Und wenn sie dich dann gefunden haben, dann musst du noch 30% von dem, was du damit einnimmst, an mich abdrücken. Also so oder so verdient Apple also durch diese Kontrolle über die Geräte und den Umstand, dass Nutzer, selbst wenn alles immer teurer wird, nicht so schnell wechseln können, kräftig mit.
Spannender Punkt, der war mir noch gar nicht so klar. Das heißt, alleine weil auf Apple, auf den Apple-Geräten so eine, nehmen wir ein Beispiel, eine Health-App, also eine Gesundheits-App schon vorinstalliert ist, die ich dann als Nutzer, keine Ahnung, zum Tracken meiner Anzahl Schritte und meines Herzschlags und was auch immer irgendwie benutzen kann, haben es andere Anbieter von ähnlichen Apps schwerer und müssen sozusagen auch Werbung im App Store schalten, um dort möglichst weit oben aufzutauchen, oder müssen generell Werbung schalten für ihre Apps, damit die überhaupt genutzt werden können, weil, ich sag mal so, der Nutzer ist auch so ein Tick faul, guckt aufs Telefon, welche App ist drauf, und dann benutze ich die einfach mal.
Ja.
Und wenn wir uns das jetzt angucken, was machen Sie dann als, also vielleicht ein bisschen zu viel auf Ihre Schultern geladen, aber ich hätte so formuliert, was machen Sie denn jetzt als Jurist dagegen? Also was ist die formal-rechtliche Perspektive darauf, und wie geht man damit um? Gibt's ähnlich? Also wir haben ja irgendwie, als wir über Google oder Amazon gesprochen haben, da waren ja auch die Themen so Kartellrechtsverfahren. Die EU-Kommission hat Strafen ausgesprochen gegen diese Unternehmen, weil die ihre Marktmacht missbraucht haben. Gibt's sowas bei Apple auch?
Ja, es ist wie bei den anderen Verfahren auch alles sehr langatmig. Es liegt einfach auch daran, dass die Funktionsweise und die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Levels der Wertschöpfungskette, also Hardware, Betriebssystem, App Store und dann die jeweiligen Gebühren und die Bedeutung von Vorinstallationen, die Bedeutung von Bündelungen, die Bedeutung von Selbstbegünstigung und die ganzen Auswirkungen, die es auf den Wettbewerb hat, das ist für immer noch einige Behörden ja so ein bisschen Neuland, und da sperren die sich so ein bisschen gegen und haben so ein bisschen Berührungsängste, obwohl es aus meiner Sicht bei vielen Punkten einfach schlichtweg offensichtlich ist, ja, dass das kartellrechtswidrig ist. Es gibt auch schon etablierte Rechtsprechungen eben dazu, du darfst nicht bündeln, du darfst nicht grundsätzlich vorinstallieren, wenn du da marktbeherrschend bist und dir dann Vorteile auf dem Sekundärmarkt verschaffen. Aber trotzdem wundert man sich, dass man das immer wieder sieht und es ewig dauert, bis es aufgegriffen wird. Ich glaube, ein wenig spielen auch die großen Unternehmen damit, dass sie sich sagen, naja, bis da wirklich jemand mal vorgegangen ist, habe ich das schon längst durchgesetzt und es hat sich schon längst gelohnt, und das Bußgeld, das ich am Ende da zahle, ist dann nur ein Bruchteil von dem, was ich da rausgeholt habe. Es sind ja auch alles so eine Winner-Takes-It-All-Märkte. Wenn ich da erstmal der Champion geworden bin, sei es auch durch einen Kartellrechtsverstoß, kann es mir nachher auch egal sein, ja, ob ich da jetzt ein paar Milliarden zahle, aber ich bin für immer und ewig da eben der Marktführer. Und wir als Kartellrechtler versuchen jetzt halt zu schauen, welche Instrumente liefert das klassische Kartellrecht, um bestimmte Verhaltensweisen als Missbrauch von Marktmacht zu identifizieren und dann entweder bei der Behörde oder beim Zivilgericht dagegen vorzugehen. Oder eben dafür zu sagen, dass es neue Gesetze gibt. Jetzt gibt es zum Beispiel in Europa diesen Digital Markets Act, der hat eine ganze Palette an neuen Verpflichtungen für bestimmte Core-Plattform-Dienste. Dazu gehören auch welche von Apple. Heute wird in Brüssel entschieden, wer genau diese Plattform-Dienste sind. Und für die gelten jetzt neue Pflichten. Da muss man dann zum Beispiel eben auch mal erlauben, dass man eine App nicht nur auf dem App Store, der vorinstalliert ist, runterladen kann, sondern auch noch sowas wie Side-Loading machen kann, dass man also nicht darauf angewiesen ist, als Nutzer nur diesen einen App-Store zu verwenden, dass es vielleicht auch mehrere App-Stores auf dem Gerät gibt. Also da gibt es schon Gegenbewegungen, indem man eben rechtliche Vorgaben macht. Du kannst nicht mehr dein System so abschotten und dann hoffen, dass du auf allen diesen nachgelagerten Märkten auf deine Hardware immer da der Monopolist bist und keinen Wettbewerb erlaubst. Das wird also schon durch den Gesetzgeber aufgegriffen, aber es wird noch einige Jahre dauern, bis es auch umgesetzt wird und auch diese Pflichten effektiv erzwungen worden sind durch Behörden und Gerichte.
Ja, was mir ein bisschen Angst macht, ist, also nicht nur in dem Zusammenhang, aber wie Sie so sagen, es wird noch einige Jahre dauern, bis es umgesetzt wird. Das ist ja in einer digitalen Welt, das ist ja an sich schon irgendwie ein K.O.-Kriterium, dass wir da und auch der Gesetzgeber und dann wiederum die nachfolgende Kette so langsam sind. Da haben wir natürlich ein Problem. Vielleicht, um das auch nochmal so transparent zu machen. Sie haben gerade gesagt, am Ende des Tages ist es halt egal, rein finanziell betrachtet, ob man so einen Kartellrechtsverstoß begangen hat als Unternehmen, weil man zahlt dann halt eine Strafe, aber man hat die Marktposition dann halt trotzdem und verdient damit Geld. Wenn ich das jetzt mal einordne, alles, was ich so bisher gehört habe aus Strafen, die aus Brüssel kamen für die großen Digitalkonzerne, das waren irgendwie ein paar hundert Millionen Euro oder vielleicht auch mal 2, 3, 4 Milliarden sozusagen, die zumindest angekündigt wurden. Ich meine, gegen Google war das, wenn man jetzt mal die Größenordnung nimmt und sich anguckt, wenn Apple so ein Thema auf dem Tisch hätte, erstes Quartal dieses Jahr irgendwie 25 Milliarden Dollar verdient. Selbst wenn da einer um die Ecke kommt und sagt, muss jetzt jemand eine Milliarde Strafe zahlen, ist es immer noch so, dass sie sagen, prinzipiell können wir es uns halt leisten und schauen wir mal, ob es uns das wert ist.
Ja, absolut.
Wir haben vorhin schon über Facebook und Co. sozusagen auf dem Apple-Telefon gesprochen. Dieses Apple ATT, das ist ja im Prinzip das, wenn sie eine neue App öffnen auf dem iPhone, die sie sich runtergeladen haben, dann werden sie ja mal gefragt, wie darf diese App ihnen Daten senden oder ihre Daten tracken oder wie auch immer. Und die meisten Leute klicken dann auf Nein, weil klar, irgendwie Datenschutz finden die Leute gut. Und das, was aber vielen nicht bewusst ist, ist, dass das wiederum ein Marktvorteil dann für Apple ist. Können Sie da nochmal drauf eingehen? Also wie nutzt Apple das Thema Datenschutz auf der einen Seite, um auf der anderen Seite selber im Werbemarkt mehr Geld zu verdienen?
Ja, das finde ich eine sehr clevere Strategie von Apple, wie die das hinbekommen haben, sich als das datenschutzaffine Unternehmen zu positionieren und daraus richtig viel Geld zu verdienen. Sie hatten das schon richtig gesagt, im Jahr 2021 gab es die Anordnung, du kommst bei mir nur noch, einfach gesagt, in den App Store rein. Hier wieder Regelungsmacht durch die Kontrolle des App Stores. Wenn du jetzt unabhängig von deinen individuellen Maßnahmen, die du als App-Herausgeber machst, um die Datenschutzkonformität zu sichern, also die Einwilligung einzuholen nach der Datenschutzgrundverordnung und so weiter, unabhängig von dem, und ob du es geschafft hast oder nicht, musst du jetzt noch eine zusätzliche zweite Anfrage stellen, die ich dir vorschreibe. Hier ist der Prompt, also die Anfrage und das Design. Und das ist so gestrickt, wenn man sich das durchliest, dass eigentlich der neutrale Betrachter sich sagt, nee, da kann ich ja nur Nein klicken. Indem eben so ein Begriff wie Tracking verwendet wird. Willst du getrackt werden? So, ja, surprise, surprise, nö. Muss ich denn? Nö, musst du nicht. Kriegst die App dann trotzdem. Naja, dann lieber nicht. Ja, irgendwie logisch. Jeder will alles umsonst und Tracking klingt irgendwie blöd, also dann lieber nicht. Warum ist es jetzt, sagen, aber ein Trick? Schauen Sie sich jetzt diese Anfrage an, die für alle anderen gilt, außer für Apple selbst, und vergleicht die dann mit dem Frageprompt, den Apple dann an Nutzer stellt, wenn es darum geht, ob Apple selbst personalisierte Werbung ausspielen kann, dann wird ziemlich deutlich, dass das zwei verschiedene Welten sind. Nämlich bei Apples Anfrage heißt es, also personalisierte Werbung ist für dich vorteilhaft, weil es die Apps, die Werbung relevanter macht, weil es die Apps finanziert. Wir tracken dich nicht. Alles eigentlich nur toll für dich. Willst du das nicht machen? Und dann ist auch als erste Option gleich gegeben, ja, personalisierte Werbung. Während bei dem anderen Modell als erste Option, nein, kein Tracking. Das heißt, wir haben, was wir so bei den Ökonomen als Nudging verstehen, wo also klar ist, hier wird der Nutzer allein schon durch das Design der Anfrage dahin bewegt, bei allen Dritten das Tracking zu verbieten, aber bei Apple selbst personalisierte Werbung zu erlauben. Und warum wirft das jetzt erhebliche Erlöse aus, ja. Das führt dann halt dazu, dass in den Ökosystemen von Apple die Werbung über Apps jetzt immer unattraktiver wird, weil je weniger Leute dem zustimmen, desto weniger können diese Apps eben auch personalisierte Werbung ausstrahlen und desto weniger nehmen sie ein, weil die Werbung einfach nicht mehr so effektiv ist. Die Preise halbieren sich in etwa, wenn man nicht personalisieren kann. Das heißt, man muss so doppelt so viel Werbung ausspielen, damit man dieselben Einnahmen hat. Heißt also, alle anderen Werbeanbieter, die also Inventar auf Apps zur Verfügung stellen für Werbetreibenden, die kommen nicht mehr über die Runden und die Werbetreibenden suchen nach alternativen, effizienteren Werbemodellen, um auf Apple-Geräten Endkunden zu erreichen. Und siehe da, im selben Atemzug, wie Apple jetzt dieses ATT-Modell ausgerollt hat, hat es sein eigenes Werbeangebot ausgebreitet, hat neue Werbeformate angeboten und zentral dafür sind eben die Apple Search Ads. Das sind die Anzeigen, die also im App Store erscheinen. Da gibt es zwei von. Einmal, wenn man eine Suche nach einer App macht, dann also suchbasierte App-Werbung, aber auch so ein Äquivalent zu Display-Ads. Wenn man also allein schon den App Store aufmacht, wird also schon Anzeige vorinstalliert, auch wenn man noch keinen Suchbegriff geschaltet hat. Und das sind jetzt für Werbetreibende sehr attraktive Alternativen, weil sie eben dort noch personalisieren können, allein schon durch die Suchanfrage besseres Targeting machen können, als bei Anzeigen innerhalb der ganzen anderen Apps, bei denen also dieses Tracking untersagt wurde. Und so hat man also für Apple so eine Sogwirkung geschafft. Werbetreibende, wenn ihr jetzt unsere Apple-Kunden, die ja sehr viel Geld ausgeben, erreichen wollt und eure Apps denen verkaufen wollt, dann schaltet doch lieber Apple Search Ads, als dass ihr auf Anzeigen in Apps setzt. Die performen jetzt nämlich nicht mehr so gut. Unsere performen jetzt viel besser. Und das zeigt sich in den Zahlen, dass das super funktioniert hat, dieser Trick. Innerhalb eines halben Jahres hat sich der Prozentsatz der Apps, die heruntergeladen sind, nachdem man eine Anzeige von Apple gesehen hat, von 10% auf 60% erhöht. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr wurde diese Apple Search Ads sozusagen zum wichtigsten Marketingkanal für App-Herausgeber, die also ihre Apps an den Markt Mann bringen wollen. Und das ist natürlich ein phänomenales Erfolgsstory, aber eben erkauft, indem man, ich sage jetzt mal vereinfacht, alle anderen blind gemacht hat und dann ist man halt selber der Einäugige ist dann der König und alle gehen zum König. Und das war dann eben Apple, weil die eben noch die ganzen Daten für personalisierte Werbung dann haben und die anderen eben nicht.
Ja. Jetzt ist es so, das Thema Datenschutz spielt ja gerade in Deutschland irgendwie eine große Rolle und ich habe mal ein bisschen recherchiert und mein Eindruck ist, dass wie Apple jetzt aber sagt, ja, die haben irgendwie dieses ATT, das heißt, wir schränken das Tracking ein, das ist aber im Sinne der Nutzer, aber wir bieten den Werbetreibenden ja eine Alternative an, irgendwie SK Ad Network oder SCAD Network, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, Sie kennen das wahrscheinlich, ist das denn eine Alternative für die werbetreibende Industrie oder ist das mehr so ein Feigenblatt?
Sie haben mir da im Prinzip das Wort schon vorweggenommen. Tatsächlich, die SCAD Network ist also eine Software, die Apple anbietet, im Wesentlichen zum Ersatz für die Lösung, die man vor ATT als Werbetreibender verfolgt hat, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie denn meine Kampagne performt. Da geht es primär um sogenannte Attributionsdaten, dass man also nachverfolgen kann als Werbetreibender, über welche Klicks jemand zu einer Conversion geraten ist, also damit auch, welche Anzeige gut performt hat und welche weniger gut performt hat. Das konnte man vor ATT sehr gut nachvollziehen und messen und danach eben nicht mehr, sodass die Werbetreibenden so ein bisschen blind waren, wie dann eigentlich ihre Kampagnen auf iOS-Geräten gelaufen sind. Und dieses SCAD Network ist jetzt also eine Alternative, die Apple dort in den Raum gestellt hat und gesagt hat, ich liefere dir jetzt über dieses Netzwerk Daten über deine Kampagne. Das sind Daten, die sind jetzt nicht auf den einzelnen Nutzer, das einzelne Gerät bezogen, sondern sind für eine spezielle Werbekampagne ausgestaltet. Also aggregiert für eine Werbekampagne, die ich auf dem Apple-Gerät schalte, kriege ich dann Daten von Apple ausgespielt. Das Problem dabei ist, es ist tatsächlich so eine Art Feigenblatt, weil es vorspielt, man hätte jetzt wieder Transparenz und könnte jetzt die Attribution, also die Auswertung, welche Werbung jetzt gut gelaufen ist oder nicht, nachvollziehen. Das Problem an diesem SCAD Network ist nur, dass es weder dieselbe Granularität erreicht, dass man also genau die Daten erhält, um nachzuvollziehen, welche Kampagne wann wo gelaufen ist, noch die Echtzeitkomponente, also die zeitliche Nähe liefert, dass man also diese Daten auch sofort bekommt. Vielmehr ist es beim SCAD Network so, Apple stellt diese Auswertungsdaten entweder erst viel später, also 24 Stunden frühestens nach Ausspielung einer Anzeige zur Verfügung, dann kann man nicht mehr in Echtzeit reagieren, oder aber viel zu ungranular, sodass man also daraus nichts ablesen kann. Die Werbetreibenden werden also im Vergleich zu der Lösung vor ATT nicht besser gestellt, nicht gleichgestellt, sondern verlieren an Granularität und an Zeit für die Auswertung ihrer Kampagnen. Das ist deshalb mit Feigenblatt ganz gut zu sehen und führt eher dazu, dass die Werbetreibenden jetzt schauen, wie kann ich denn jetzt mehr Transparenz gewinnen.
Ja, okay, das heißt also, ich habe es Feigenblatt genannt, also im Prinzip es funktioniert halt nicht so gut, wie es Tracking vorher funktioniert hat. Man muss Umwege gehen, es ist aufwendiger und es ist teurer und bei teurer bedeutet es halt auch im Zweifel mehr Umsatz für Apple direkt oder auf indirektem Wege über Google und Search. Das bringt uns tatsächlich ja nochmal zu Google, weil Apple und Google wären eigentlich die Unternehmen, wo man sagen würde, wenn sich zwei nicht mögen, dann die beiden, weil beide sind auf mobilen Endgeräten unterwegs mit ihren Betriebssystemen, mit iOS und mit Android. Beide haben große Marktmacht. Beide haben an den zu bestimmten Stellen Überschneidungen im Geschäftsmodell. Google hat den Play Store, Apple hat den Apple App Store etc. Und trotzdem scheint es so zu sein, als würde man gut zusammenarbeiten. Wie kommt das? Ist Apple oder ist Google einfach so großzügig bei den Provisionen, die sie an Apple zahlen und deshalb lässt Apple es gut sein? Oder warum ist es so einfach, die Apps wie Google Maps zum Beispiel zu nutzen? Warum ist die Google-Suche vorinstalliert bei Apple etc.? Also es ist ja schon so, dass Google sich auf dem iPhone sehr wohl fühlt.
Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Beobachtung. Wenn man in den Wettbewerbsverfahren ist, sagt Apple und sagt Google jeweils, also weil es den anderen gibt, sind wir ja so diszipliniert und so unter Wettbewerbsdruck, wir können uns hier gar nichts erlauben, also wir sind überhaupt nicht marktmächtig. Guck mal, der jeweils andere ist so groß, da müssten wir eigentlich dagegen steuern, damit er uns nicht überrollt. Aber die rein empirischen Zahlen sprechen ja dagegen. Man muss sich nur mal die Entwicklung der Umsätze und auch deren Steigerung über die letzten 10 Jahre anschauen. Da wird deutlich, dass beide Unternehmen in ihren Segmenten jeweils zweistellig kontinuierlich gewachsen sind. Die wachsen also wunderbar nebeneinander und keiner nimmt gerade dem anderen hier ein Auge aus. Das liegt einfach daran, dass es zwar für die Unternehmen Nebenbereichen Überlappungen gibt, aber in den zentralen Bereichen eben nicht. Rund 80% und das schon seit vielen Jahren der Erlöse von Apple kommen eben aus dem Hardware-Segment. Der Primärmarkt ist also der Verkauf von Hardware. Dafür sind die Softwarelösungen, alles was also diese sekundär ausmacht, eine notwendige Komponente, damit man eben so ein Angebot out of the box machen kann. Ja, also du kriegst ein Gerät, ein Apple-Gerät und du weißt, da ist alles drauf. Da muss ich mir jetzt nichts mehr hochladen, runterladen, alles drin, was du brauchst. Und dieses Angebot will Apple halt seinen Käufern generieren und wenn man dabei noch es mitverdienen kann, gut, aber primär erstmal wird Geld mit den Geräten gemacht. Und bei Google hingegen ist 80% ungefähr der Gesamterlöse Werbung. Das ist also ein ganz anderes Segment und da ist es eher so, dass das Betriebssystem und der App Store und auch die Hardware, die sie selber vertreiben, es ging ja nie so richtig durch die Decke, nur Mittel zum Zweck sind, um eben diese Cash-Cow, ihre Suche, womit eben die größten Anteile der Werbung generiert werden, vorzuinstallieren und zu verbreiten. Aber daraus ergibt sich auch, dass in den zentralen Märkten Werbung und Hardware, die gar nicht miteinander konkurrieren, sondern da sind die also komplementär nebeneinander und solange der eine dem anderen sozusagen nicht in dem Kernbereich Wettbewerb macht, können die sehr gut nebeneinander leben und wachsen und können sich sogar ihre Monopolrenditen dann am Ende teilen, wie wir es hier bei diesem Revenue Share Agreement, dem Umsatzteilungsvertrag, sehen. Wenn also Google über seine Werbeerlöse einen Anteil an Apple weitergibt, hat Apple eben einen Anreiz, dass es dann auch ein Monopol in der Suche gibt. Weil je mehr Geld Google dann eben verdient, je weniger Wettbewerb es also bei der Suchwerbung gibt, desto höher ist dann auch der Anteil, der Apple bekommt für Nichtstun. Das ging so weit, dass mal nach einem Treffen zwischen Apple und Google ein Funktionär von Google in einer E-Mail geschrieben hat, das also in so einem Kartellverfahren alles dokumentiert. Unsere Vision ist, dass wir so zusammenarbeiten, als wären wir ein Unternehmen. Ja, also die Vision von diesem Google-Mitarbeiter ist, guck mal, auf den Apple-Geräten, da wollen wir jetzt so agieren, als wenn wir ein Unternehmen wären. Macht sicher, dass unsere Suche hier überall im Safari vorinstalliert ist und jeder an der Suche, Google-Suche nicht vorbeikommt. Und je besser ihr das macht, je breiter ihr die Suche streut und je mehr Geld wir dadurch verdienen, desto mehr können wir an euch zurückschieben, ist so eine Win-Win-Situation. Und da steht für Apple viel mehr auf dem Spiel. 20 Milliarden reiner Cash-Gewinn, keine Kosten dazu. Warum sollten sie darauf verzichten? Solange sie davon ausgehen können, dass sie bei einer eigenen Suchmaschine jetzt nicht mehr als 20 Milliarden reinen Gewinn fürs Nichtstun machen, kriegen können, würden sie gar keinen Anreiz haben. Ja, natürlich könnten die auch eine Suche bauen, aber warum sollten sie das machen, wenn sie sagen können, du verdiene ich lieber an deiner Suche mit? Und dann Wettbewerb würde nur die Preise da ruinieren. Klar, es gibt jetzt mit diesem bisschen Anziehen bei den Werbeangeboten von Apple da sicherlich mehr Spannung in der Zukunft. Aber solange man eben klar auch trennen kann, das eine ist App-Store-Werbung, das andere ist Browser-Suchwerbung, ist das immer noch primär komplementär. Und deshalb ist es halt so, dass die zwar bei formaler Betrachtung ein paar Bereichen, Betriebssystem und App-Store, dasselbe anbieten, aber jeweils mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Zweck, nämlich auf Märkten zu konkurrieren, wo sie gerade nicht, also auf Märkten Geld zu verdienen, wo sie gerade nicht konkurrieren. Einmal eben Hardware, zum anderen Werbung. Die sind also weniger als Frenemies, sie sind mehr friendly Rivals, als dass sie da wirklich sich Kopf an Kopf das Rennen machen würden.
Ja, was ich ganz spannend finde, alles, was wir jetzt so besprochen haben, ist ja quasi das Ökosystem von Apple. Der Nutzer ist in diesem, also ich als Besitzer eines Handys mit dem Namen Apple, bin in dem System so ein Stück weit auch gefangen. Ich sehe, ich kaufe dort meine Tageszeitungsabo, ich sehe Werbung, wofür irgendwie jemand bezahlt. Ich habe irgendwie diverse Apps vielleicht, wo ich jeden Monat 1 Euro oder 5 Euro bezahle. Das heißt, dort werde ich irgendwie sozusagen umsatzmäßig liquidiert sozusagen. Aber das hängt einfach daran, weil ich im System in Anführungsstrichen gefangen bin. Das ist aus Kartellrechtsperspektive problematisch, das verstehe ich. Was ich halt nochmal spannend finde und damit vielleicht so als kleine letzte Runde sozusagen nochmal ein anderer Aspekt zum Thema Apple. Dieses hart gefangen sein in diesem System ist ja nicht das einzige, wo dann der Betreiber dieses Systems quasi monopolistisch Kartellthemen irgendwie umsetzen kann. Auch Markenstärke scheint ja durchaus ein Hebel zu sein, um sozusagen Marktmacht auch zu missbrauchen, wenn man den richtigen Mitspieler hat. So interpretiere ich das, was ich gelesen habe zu Amazon und Apple. Die scheinen ja auch irgendwie durchaus, obwohl sie an vielen Stellen ja auch Wettbewerber sind, aber auch die scheinen ja irgendwie gut zusammenzuarbeiten und auch dort scheint man ja, zumindest was die Handelsebene angeht, Marktmacht zu vielleicht missbrauchen?
Ja, also Sie sprechen sicherlich auf das Wettbewerbsverfahren an, das zunächst in Italien gestartet war, jetzt aber auch in anderen Ländern aufgegriffen wurde, wonach Amazon und Apple eine Vereinbarung gemacht haben, dass eben über den Marktplatz nur Apple-Geräte direkt von Apple verkauft werden und keine Dritthändler zugelassen werden und somit der Wettbewerb für Apple auf Händlerebene ausgeschaltet wird und man weiß, ja, Apple im Direktvertrieb ist eher hochpreisig und es wäre eigentlich schön gewesen, wenn man auch unabhängige Händler gemacht hätte, die dann vielleicht durch Quersubventionierung, Paketverkäufe und dergleichen hier geringere Preise hätten anbieten können. Und das wird miteinander, also wird untersucht, ob das kartellrechtswidrig ist. Es ist aber so ein typischer Fall, wo sich zwei Giganten zusammentun und sagen, ja, wir wollen uns jetzt gegenseitig eigentlich das Leben schwer machen, aber warum nicht dem Rest der Welt? Ja? Also so ein sozusagen Vertrag zu Lasten Dritter. Du kriegst jetzt meine Inhalte, also hier die Angebote von Apple, die ja auch ein Nutzer von Amazon erwartet. Ja, wenn da jetzt keine Apple-Geräte drauf wären, würde man Amazon als Marktplatz nicht mehr so attraktiv finden. Also hat Amazon Interesse, dass Apple drauf ist. Aber umgekehrt hat Apple jetzt auch kein Interesse daran, jetzt bei Amazon wahnsinnig viel dafür zahlen zu müssen, visibel zu bleiben und meinetwegen in Retail Media und alle anderen Werbeformate investieren zu müssen, um nicht verdrängt zu werden von irgendwelchen Einzelhändlern, die da ihren letzten Euro reinschieben. Und deshalb sagen die sich, naja, wenn ich schon bei dir dann mitmache und dein Angebot sagen auffrisch, dann aber wenigstens als Einziger, dass ich dann auch wirklich hier nicht noch Wettbewerb ausgesetzt werde. Und dann kommt auf einmal so ein Vertrag zustande und alle anderen ziehen dann halt den Kürzeren. Das ist leider sehr ähnlich wie diese großen Absprachen, die wir auch zwischen Google und Apple gesehen haben, dass man hier also auf sehr hoher Ebene Partnerschaften macht, um, ich sag jetzt mal, den relativen Unterschied der Großen im Verhältnis zum Rest nochmal zu erhöhen, auch wenn im Verhältnis zu den Großen untereinander sich dadurch jetzt nicht wahnsinnig viel tut. Also keiner untereinander kriegt da jetzt mehr Anteile, aber beide zusammen erhöhen nochmal ihren Abstand zum Rest der Welt. Das sind leider Tendenzen, die man sehr kritisch sehen muss, aber wo ja jetzt auch die Behörden dran sind.
Ja, vielleicht da nochmal, um sozusagen die Stärke der Apple-Marke herauszustellen. Amazon ist da ja an der Stelle fast schon diametral zu dem Vorgehen, was sie sonst pflegen unterwegs. Also sonst möchten sie viele Händen, also ja, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Paar Schuhe oder so suche, dann finde ich bei Amazon häufig 7 unterschiedliche Händler, die das anbieten, die das zu einem sehr günstigen Preis anbieten mit Top-Service und allem drum und dran. Nur bei Apple-Geräten ist es halt nicht so. Und das macht Amazon, weil die Marke Apple halt so stark ist, also die muss vertreten sein. Und auf der anderen Seite nutzt Apple halt die Stärke der Marke, um einem Amazon sagen zu können, da dürfst du jetzt aber nicht irgendwie der normale Elektronikhändler, der darf jetzt meine Telefone nicht bei dir verkaufen. Da wird die Tür dann zugemacht und wahrscheinlich ist dann die Regelung ja unterm Strich so, dass es wirtschaftlich für beide irgendwie attraktiv ist, weil Amazon irgendwie verdient ganz gut an den Provisionen, die Apple ihnen zahlt, und Apple kann zu einem hohen Preis die Geräte verkaufen. Was ich halt irgendwie sehr spannend finde ist, und das ist vielleicht irgendwie nochmal so zum Abschluss ganz gut, das ist dann doch wiederum ein Punkt, wo der Endkunde drunter leidet. Weil wenn mehrere Händler Apple-Geräte verkaufen dürften bei Amazon, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht für einen iPhone irgendwie 1200 Euro bezahlen muss, sondern eher nur 1100 Euro, die wäre dann ja viel höher, weil es gibt ja Wettbewerb. So ist es halt so, der Preis ist gesetzt, ich muss den hohen Preis zahlen, Punkt.
Ja, zusammengefasst ist das sehr richtig. Also, Sie haben auch den Eingang sehr richtig beschrieben. Eigentlich ist Amazon Unternehmen, das überhaupt kein Interesse hat an starken Einzelmarken, sondern eher daran, dass die Bedeutung von Marken langfristig geringer wird, verschwindet, weil dann eben die Eigenmarke Amazon für den eigenen Vertrieb dann auch relativ dazu wieder salonfähiger wird. Ja, wenn man also nicht sagt, ja, hier gibt's einmal die Louis Vuittons und dann gibt's irgendwie so Ramsch Amazon-Produkte, sondern irgendwie Markenrelevanz gar nicht mehr so eine Rolle spielt, dann ist es auch egal, ob es jetzt von Amazon kommt oder vom anderen Unternehmen. Aber hier tatsächlich ist es gegenläufig, was einfach auch daran liegt, dass schon noch die Erwartungshaltung beim Marktplatz ist, ja, vom durchschnittlichen Nutzer, da muss eben Apple drauf sein, das ist eben Must-Have-Content. Und wenn du das nicht lieferst, dann bist du als Marktplatz irgendwie nicht so attraktiv. Und wenn dann aber erstmal der Einstieg für Apple schon nicht gegeben ist, dann wird man vielleicht insgesamt bei Smartphones nicht mehr auf Amazon zugehen, dann vielleicht insgesamt bei elektronischen Geräten nicht. Und das ist ja schon ein lukrativer Bereich, den Amazon nicht einfach so ausklammern kann. Deshalb wahrscheinlich die Kooperation mit Apple. Und wie Sie schon sagten, beide ziehen da am selben Strang und den Preis muss dann der Verbraucher zahlen, weil der davon ausgeht, auf dem Marktplatz sei alles vertreten. Man würde hier regen Wettbewerb ausgesetzt und in Wirklichkeit wird ein Anbieter wie so ja, vorgesetzt. Ja, und was auch immer der verlangt, muss man dann halt sagen.
das nicht gut. So, der, also was auch immer der verlangt, muss der Endkunde zahlen, ist schwierig. Aber dafür gibt es ja Leute wie Sie, die sich darum kümmern, zum Wohle des Marktes, sage ich mal, und der auch des Endkunden am Ende des Tages. Ja, Herr Höppner, war ein super Gespräch, hat Spaß gemacht. Ich habe wieder eine Menge gelernt und vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.